Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Seltene Erden sind eine Gruppe von begehrten Metallen, die für die Energiewende besonders wichtig sind. Einige sind besonders knapp und teuer und China setzte jüngst noch eins drauf, indem die Regierung Exportbeschränkungen für Gallium und Germanium verhängte. Seltene Erden sind gar nicht so selten auf den diversen Kontinenten, doch sie sind im Gestein nie in großen Mengen zu finden, sodass ihr Abbau mit extrem viel Abraum und Umweltzerstörung einhergeht. Diese Knappheit muss trotz wachsendem Bedarf nicht sein, sagt der Wirtschaftswissenschaftler Raimund Bleischwitz vom Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung, ZMT, in Bremen. Ich wollte von ihm wissen, wie es anders gehen soll.
Es soll anders gehen, dahingehend, dass man eine bessere Kreislaufführung machen kann und machen muss. Die Materialien sind ja bereits im Gebrauch, aber die aktuelle Recyclingrate liegt nur bei 1%. Und da ist jedes Prozentpunkt mehr wichtig.
Ihr erster Vorschlag ist, ein globales Recycling von seltenen Erden anzukurbeln. Da haben Sie sich ziemlich viel vorgenommen. Wie soll das funktionieren?
Also global heißt jetzt nicht, dass man zuerst ein internationales Abkommen braucht, was schwierig ist, sondern dass jedes Land mit anlegen muss. Und das sind ja sowohl Länder, wo gegenwärtig Elektronikschrott vorkommt, in dem viele dieser seltenen Erden drin sind, als auch vor allen Dingen die Länder, die die Energietechnologien haben. Wir haben die Windenergieräder, wir haben die Magneten in unseren Laptops. Wir müssen also versuchen, so wie andere Länder auch, eine Sammelaktion zu machen. Wir müssen Rückholverpflichtungen einführen und wir müssen natürlich auch die technischen Verfahren entwickeln, wo dann aus dem, wo ja auch in den Geräten nur Mikroanteile vorhanden sind, auch wieder gute seltene Erden zurückgewonnen werden können. Es geht dabei auch um die Oxide und natürlich nicht um die ursprünglichen Erze. Und das kann jedes Land machen, ja, wenn es sich Mühe gibt.
Gibt es die Technologien schon?
Einige gibt es schon, die sind aber alle noch in den Kinderschuhen, das ist richtig. Die Europäische Kommission hat deswegen ja auch vorgeschlagen, dass bis zum Jahr 2030 15% des einheimischen Verbrauchs aus Sekundärstoffen gedeckt werden sollen. Das halte ich für ein erreichbares Ziel.
Es gibt aber auch die Kritik von Umweltorganisationen, die sagen, die Europäische Union könnte ehrgeiziger sein, was das Recycling angeht. Und die Frage ist ja auch, machen so wichtige Staaten wie die USA oder China mit?
Ja, die Europäische Union kann immer ehrgeiziger sein, natürlich. Sie ist auch stark darin, Ziele zu formulieren und muss dann immer sehr hart arbeiten, um die Ziele auch zu erreichen. Ich denke, es ist erstmal ein wichtiges Signal. Was folgen muss, ist tatsächlich in allen Kreislaufführungsproduktrichtlinien, zum Beispiel in der Ökodesign-Richtlinie, auch festgelegt wird, wie hoch der Anteil von Sekundärmaterialien sein soll. Es müssen die Sammelstellen eingerichtet werden. Es muss ja auch, letztlich müssen ja auch Anreize für Verbraucherinnen und Verbraucher gegeben werden, dass halt das, was in den Schubladen oft schlummert oder als alter Lautsprecher noch zu Hause steht, dann eben halt auf ordnungsgemäße Weise zurückgegeben werden kann.
Das Bundesumweltministerium bereitet gerade eine Novelle der Verpackungsverordnung vor und auch mehrere Gesetze, die den Mehrweg befördern würden. Und wir bekommen hier allerhand Pressemitteilungen der diversen Wirtschaftsverbände rein, von der Wellpappeindustrie bis über Wirtschaftsverband Metalle, die also nicht begeistert sind von diesen, sagen wir mal, Recyclingvorlagen. Das sind jetzt andere Bereiche, aber grundsätzlich heißt das ja auch, dass sie Quoten festlegen müssen, dass sie tatsächlich mit Ordnungsrecht, mit Gesetzen kommen. Wie möchten Sie das durchsetzen?
Ich halte das für durchsetzbar, weil die Industrie ja Interesse an Zugang zu seltenen Erden hat. Gegenwärtig kommt eine große Menge der seltenen Erden aus Myanmar. Das ist eine Militärdiktatur, die ist dann wiederum auf zum Teil kriminelle Art und Weise nach China exportiert, wo auch zum Teil unter problematischen Bedingungen gearbeitet wird. Und Sie haben eben die Exportrestriktionen erwähnt. Das heißt, die Industrie, die ja diese Endgeräte herstellt, nennen wir sie Smartphones oder Batterien für die Elektroautos, die haben doch ein Interesse daran, Zugang zu bekommen. Und die müssten dann die Lobby sein für eine bessere Kreislaufführung von seltenen Erden.
Derzeit tagt auf Jamaika die internationale Meeresbodenbehörde ISA, um Regeln für den Abbau von Manganknollen und auch seltene Erden in der Tiefsee festzulegen. Wären solche Projekte dann überflüssig?
Ja, ich wünschte mir, sie könnten überflüssig werden, weil man über Kreislaufführung eben 15% kurzfristig und mittelfristig hoffentlich 50 oder mehr Prozent erreichen kann. Meeresbergbau ist aktuell hochriskant. In den absehbaren nächsten Jahren denke ich, dass es bessere Alternativen gibt und dass man deswegen auch das Moratorium zum Tiefseebergbau unterstützen kann.
Sie haben Ihre Ideen gemeinsam mit Kollegen aus China und den USA entwickelt. Sehen Sie sich in der Lage, diese Ideen tatsächlich auch auf höherer Ebene einzubringen? Das heißt ja, finden Sie Gehör bei der Bundesregierung oder beziehungsweise dann bei der Europäischen Union?
Ja, durchaus. Also zum einen war ich ja froh, dass wir in einem Team mit einem amerikanischen und einem chinesischen Kollegen arbeiten konnten, die ihrerseits mit ihren Regierungen oder Experten in den Ländern gut vernetzt sind. Bei mir ist es so, dass ich von der Kommission bereits gefragt worden war vor längeren Jahren und dort in einer Expertenkommission mitgearbeitet habe. Ich bin auch in dieses Programm der Bundesregierung zur industriellen Ressourceneffizienz involviert. Und insofern ja, man muss natürlich jeweils auch anklopfen, um Gehör zu finden. Aber wenn man in einem derart hochrangigen Wissenschaftsmagazin wie Nature publiziert, findet man normalerweise Gehör. Insofern bin ich da gedämpft optimistisch.
Und das vorab aufgezeichnete Interview mit Raimund Bleischwitz vom Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung ZMT finden Sie nachher auch auf deutschlandfunk.de und in der DLF-Audiothek.